Perspektivwechsel ist ein wichtiger Baustein bei der Transformation. Heute habe ich eine Gesprächspartnerin bei mir, die viele Perspektiven zusammenbringt, die man so selten in einer Person findet. Dr. Marlene Waske ist Ethikanalystin. Willkommen zu einer neuen Folge von 5 nach 12. Marlene bringt spannende Perspektiven aus den Bereichen Verhaltensökonomie, Volkswirtschaftslehre und Ethnologie mit. Sie hat in unterschiedlichen Regionen der Welt zur Entwicklungsökonomie, zu Identität und zur Nutzung von Ressourcen geforscht. Privat findet man sie nicht im Eiffelturm, sondern eher mit den Händen im Boden, im Gemüsegarten, zwischen Hühnern und Enten, lesend, schreibend, beobachtend. Marlene beschäftigt die Frage, wie wir eigentlich leben wollen und warum sich viele Menschen innerlich von der Natur entfernt haben, obwohl wir doch von ihr abhängen. In der heutigen Folge von 5 nach 12 sprechen wir mit Marlene über Artenvielfalt, Mikroplastik und die ethischen Dimensionen. Wir beleuchten Fakten, Herausforderungen und natürlich vor allen Dingen Lösungen, die uns alle treffen. Wir sind bei 5 nach 12. Ein Blick, der Wissenschaft, persönliche Erfahrung und Haltung verbindet. Freut euch auf ein tiefgehendes Gespräch mit einer besonderen Expertin. Herzlich willkommen, liebe Dr. Marlene Waske.
Vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Ich freue mich sehr.
Dankeschön. Ja, ich freue mich ebenfalls sehr. Bevor wir jetzt inhaltlich direkt einsteigen, liebe Marlene, da musst du noch ein bisschen was zu deiner Perspektive und deiner Rolle sagen, weil ich glaube, damit hatte noch nicht jeder zu tun. Also du bist Ethikanalystin bei Arete Ethik Investment. Was bedeutet diese Rolle konkret und was unterscheidet die Arbeit vom klassischen Finanzanalysten oder Analystin?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich unterscheidet sie alles von der klassischen Finanzanalyse. Das ist bei uns ein zweigeteilter Prozess. Also was ist das Ziel von so einer Ethikanalyse? Wir wollen quasi eine Gesamteinschätzung von Unternehmen bzw. Staaten haben, sowohl eben aus wirtschaftlicher Perspektive, aber eben vor allen Dingen aus der Perspektive der Ethik. Und das Ethik Research ist sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Portfolio Management, wo eben genau diese Finanzanalyse stattfindet, und dem, was uns besonders macht, nämlich das Ethikkomitee. Mhm. Und es läuft so, dass das Portfolio Management sich Titel aussucht, die es interessant findet, eben aufgrund der Finanzanalyse. Damit haben wir im Ethik Research aber noch nichts zu tun. Und wenn dann da eine Auswahl getroffen ist an interessanten Titeln, dann kommen die zu uns. Und wir haben ein ethisches Bewertungsraster, wo wir anhand von 5 Perspektiven versuchen, eine Einschätzung zu dem Unternehmen zu geben. Wie sieht es aus mit dem Selbstverständnis? Welches Angebot? Also ist das sinnvoll aus ökologischer und sozialer Sicht, was das Unternehmen tut? Wie sind die Prozesse aufgestellt? Wie ist der Umgang mit Mitarbeitenden und Lieferanten beispielsweise? Was tun sie zum Schutz natürlicher Ressourcen? Wie wichtig ist das? Geht das über Richtlinien hinaus? Wie proaktiv sind sie? Und dann eben auch die Transparenz, also wie wird berichtet, sind die Informationen einfach zu finden, sind sie vollständig, sind sie gut aufbereitet. Und wir erstellen dann einen Bewertungsvorschlag und der geht dann einmal im Monat in unser Ethikkomitee. Dort sitzen 7 Expertinnen und Experten aus ganz verschiedenen Bereichen, aus der Theologie, aus der Medizinethik, auch aus der Ökologie natürlich. Und die haben letzten Endes dann die Entscheidungshoheit darüber, ob dieser Titel ins Anlageuniversum aufgenommen werden kann oder eben nicht. Und die Rolle des Ethik Researches ist es quasi, die Informationen zu beschaffen, die Themen vorzurecherchieren. Und zweiter großer Aufgabenbereich ist quasi zu gucken, welche Nachhaltigkeitsthemen sind wichtig für uns, welche sind gerade aktuell. Haben wir die gut in der Analyse abgebildet oder eben auch nicht? Müssen wir irgendwo was verändern? Und das ist quasi so ein, naja, so ein bisschen ein Balanceakt zwischen den aktuellen Trends folgen, aber trotzdem eben die solide Analyse gewährleisten, die eben nicht nur auf Hypes aufspringt, sondern ganz klassisch aus der Ethik kommt und eben fragt, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und was trägt das Unternehmen oder eben auch ein Staat dazu bei, dass wir dieses Ziel erreichen können.
Ja, ich denke, spannendes Thema auch für diejenigen, die sich bei Finanzen gar nicht so auskennen. Ich kann zumindest sagen, als Banker, nicht ganz typisch, dieses Vorgehen. Das wird man in der Breite so nicht finden, umso spannender. Wir werden aber nicht über das Vorgehen sprechen, sondern über die Inhalte. Und da gibt es ja eine klare Parallele. Da kannst du quasi das gesamte Wissen da einbringen. Du veröffentlichst das ja auch für Kundinnen und Kunden, ne? Wo man das in Newslettern etc. nachlesen kann. Da habe ich natürlich mich vorab informiert. Wie sollte es anders sein? Und du hast in einem Artikel ein Beispiel geschrieben anhand der Osterinseln. und die als Metapher für menschliches Handeln. Also da bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt. Ich war da vorher nicht Experte drin. Ich weiß natürlich, was du beschrieben hast. Aber was können wir denn aus der Geschichte von Rapa Nui, habe ich das jetzt richtig gesagt, über die Gefahr lernen, über unsere Verhältnisse zu leben?
Ich glaube, wir können viel über die Gefahren, aber wahrscheinlich noch viel mehr über die Chancen lernen, die wir haben. Rapa Nui, also die Osterinsel, die galt lange Zeit als das Paradebeispiel für den sogenannten Ökosuizid, also dass wir so lange konsumieren oder unsere Ressourcen darauf verwenden, mehr oder weniger sinnlose Luxusgüter herzustellen, bis eben keine Ressourcen mehr da sind, um uns selbst zu ernähren. Das ist jetzt stark verkürzt. Das geht primär auf Jared Diamond zurück, das ist ein Evolutionsbiologe, der eben diese These 2005 unter anderem anhand der Gesellschaft von Rapa Nui veröffentlicht hat und die auch sehr viel Anklang gefunden hat. Und man kennt das vielleicht, Rapa Nui, Osterinseln, da stehen diese großen Moai-Statuen, die sind aus Stein und wiegen bis zu 75 Tonnen, glaube ich. Und seine These war eben, dass die ganzen Wälder, die dort standen, abgeholzt worden sind, um diese Statuen zu transportieren, aber auch zu bauen und dann letzten Endes dadurch eine Bodenerosion stattfinden konnte, die Gärten nicht mehr produktiv waren und die Zahl der Einwohner dezimiert worden ist. Was ganz Ähnliches, wer sich mal so ein bisschen mit der Geschichte der Wirtschaftstheorien auseinandergesetzt hat, es gab im 18. Jahrhundert schon den Robert Malthus, der hat so was Ähnliches gesagt, und zwar die Bevölkerung wächst schneller als die landwirtschaftliche Produktion. Und das führt letzten Endes dazu, dass es immer wieder Hungerkrisen geben wird, immer wieder Elend, dass die Bevölkerungszahl sich wieder quasi anpasst an die Ressourcen. Und was beiden Theorien meiner Ansicht nach gemein ist, ist eben dieses kulturdeterministische, wir sind Menschen und wir können nicht anders. Also letzten Endes wird alles darauf hinauslaufen, dass wir uns selber von unserem Lebensraum entfremden und quasi selbst umbringen, also dieser Öko-Suizid. Und was können wir daraus lernen? Naja, also zum einen, dass aus diese malthusianische Katastrophe, wir haben viel durch technologischen Wandel, viel durch Forschung entwickelt, um produktiver zu werden. Man kann natürlich darüber diskutieren, wie nachhaltig ist das Ganze, was wir entwickelt haben, und ist es nicht nur eine Verschiebung unseres Problems in den globalen Süden? Das ist sicherlich eine Frage, die man stellen kann. Aber es gibt unter gewissen Voraussetzungen eben technologische Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Und bei Rapa Nui ist es tatsächlich so, dass die jüngere Forschung gezeigt hat, dass diese These des Ökosuizids eigentlich nicht mehr haltbar ist, sondern das Gegenteil der Fall war. Diese Bewaldung war nie so riesengroß. Man brauchte das tatsächlich auch nicht, um diese Statuen zu bewegen. Das kann ich nur jedem mal empfehlen, das zu googeln. Wenn man jetzt sich vorstellt, diese großen, tonnenschweren Statuen, man kann die tatsächlich mit Seilen bewegen, indem man links und rechts Seile festmacht und Leute die ziehen. Und dann fängt die an so zu wackeln und damit kann man sich vorwärts bewegen. Und es ist natürlich wahnsinnig zeitaufwendig und sieht ein bisschen lustig aus. Ja. Aber es gibt eine Möglichkeit, die anders zu bewegen. Und eigentlich ist genau das Gegenteil bei dieser Gesellschaft der Fall gewesen, dass die vorher wahnsinnig gut an ihre ökologischen Bedingungen angepasst waren, dass die hochkomplexe Gärten angelegt haben, die eben gegen Erosion geschützt worden sind von den Menschen selbst. Und dass dieser Umbruch tatsächlich erst mit der Kolonialisierung kam. Also wir kennen das alle aus der Geschichte mit Krankheiten, aber eben auch mit Ratten, die eingeschleppt worden sind, die viele Samen gefressen haben, dass die Reproduktionsrate der Bäume gar nicht mehr so hoch war. Deswegen, also dieses, wir sind dem ausgeliefert, das ist mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, der springende Punkt ist, wir sind dem ausgeliefert, wenn wir unsere Gier nicht in den Griff bekommen.
Gut, dann bin ich jetzt beruhigt, dass du den Bogen noch bekommen hast, weil sonst wäre das Gespräch ja jetzt beendet an der Stelle, wenn wir es eh nicht ändern können, wenn wir nicht dazu lernen. Also mag ja vorkommen.
Eigentlich ist es eine Geschichte der Hoffnung und, ja, der Möglichkeiten.
Ja, umso besser. Wir wollen ja bei mir im Podcast aber eher über Lösungen reden, über Hoffnung. Unser Gang wird hier täglich betrieben und das nicht nur leider Gottes beim Klimawandel. Ja. Wir wollen heute besonders über Arten sprechen und über Mikroplastik, aber also zwei Schwerpunkte so ein bisschen. Eigentlich wird das natürlich in der Zeit gar nicht gerecht, müssen wir tiefer eingehen. Aber ich denke, das als Diskussionsanstoß würde ich gerne mit einem Zitat anfangen. Der Klimawandel entscheidet darüber, wie wir leben, der Artenschwund darüber, ob wir leben. Zitiere ich sehr, sehr gern, hast du auch zitiert an der Stelle. Viele Arten vom Wiesent bis zur Geburtshelferkröte sind in Europa und weltweit irgendwie akut bedroht. Ne? du beschäftigst dich damit intensiv, guckst das sogar bei Unternehmen an, was das für eine Wirkung hat, wie die handeln, ne? Also, welche Beispiele haben dich da besonders berührt und aus welchem Grund?
Das ist jetzt eher ein privates Beispiel, aber das, was mir bei der Frage sofort in den Kopf gekommen ist und was vielleicht weniger bekannt ist, das war mein Besuch im Zoo in Krefeld mit meiner Familie. Im Krefelder Zoo wohnt nämlich das wahrscheinlich letzte Berganoa, das es noch gibt auf unserem Planeten. Die kommen ursprünglich von der Insel Sulawesi in Indonesien und sind auch nur dort und auf einer kleineren Nebeninsel vertreten gewesen. Und ich glaube, innerhalb von 20 Jahren ist deren Lebensraum einfach um 90% zurückgegangen. Die brauchen halt dichte Wälder. Man hatte versucht, in Zoos die quasi nachzuziehen und die Populationen zu sichern. Aber dafür war einfach die genetische Vielfalt dann viel zu klein. Und der Idris, heißt der, ist jetzt der Letzte. Und ich habe das nicht erwartet. Es war halt ein ganz normaler familiärer Zoobesuch, okay, wie man das so macht. Und dann stand da halt, das ist ein relativ unauffälliges Gehege auch, und da stand so ein Schildchen daneben und ich habe dann irgendwie den Kindern vorgelesen und habe gesagt, mutmaßlich letztes noch lebendes Berganoa der Welt. So, und dann stehen da so die Kinderaugen neben dir und fragen, warum?
Ja.
Und das ist dann irgendwie schon so, ouch. Also, wie erklärst du jetzt deinem Kind diesen riesen komplexen Zusammenhang? Gerade, ja. Also schwierige Sache. Ich kann das nur jedem empfehlen. Das macht irgendwie dieses Artenschwinden dann sehr greifbar und spürbar. Weil ich glaube, das ist gerade bei der Biodiversität ein Riesenproblem, dass es so komplex ist, dass die Wissenschaft ja teilweise selber noch gar nicht versteht, wo wir eigentlich stehen, wer alles schon ausgestorben ist oder akut bedroht ist, was wir alles noch überhaupt nicht entdeckt haben. Und große, komplexe Probleme sind immer irgendwie schwer auf Persönliches zu reduzieren. Und das ist wirklich eine gute Chance. Und die haben, glaube ich, eine Lebenserwartung von maximal 30 Jahren. Und Idris ist jetzt schon Anfang 20. Also so viel Zeit ist da nicht mehr. Das macht schon was mit einem, wenn man das dann quasi so vor sich sieht.
Also mich berührt die Geschichte. Ich erinnere mich da an Professor Ramsdorf, der hier zu Gast war, der gesagt hat, also eigentlich brauchen wir keine Zukunftsvoraussagen mehr. Was passiert, es passiert alles vor unseren Augen. Ja, also wir können zugucken, ob das der Klimawandel ist, ob es das Artensterben ist. Und du hast gerade ein sehr persönliches Beispiel gebracht an der Stelle. Wir wollen ja gar nicht so immer so sehr über Weltuntergang sprechen, weil über das Artensterben haben wir auch schon gesprochen, wie groß das Problem ist. Lass uns sagen, ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, wir springen heute im Gespräch immer so zwischen die Welt geht unter und wieder ein bisschen Hoffnung. Und Hoffnung sollte dann natürlich hoffentlich überwiegen. Es gibt ja so Wiederansiedlungsprogramme. Beim letzten Tier seiner Art wird das wahrscheinlich schwierig, vermute ich mal sehr stark. Aber es gibt ja schon Erfolge, ne? Ob es Iberia Lux oder ein Wisent ist. Was können wir von diesen Erfolgsgeschichten lernen? Also gibt es da schon Botschaften, die man schon aus deiner Sicht da mitnehmen kann? Vielleicht machst du noch einen Exkurs zu Unternehmen, die du dir ansiehst. Sind die damit engagiert oder ist das für sie noch so weite Welt, dass es eher darum geht, Schaden zu begrenzen als und Lösungen zu arbeiten? Drei Fragen in einen.
Genau, gehen wir mal der Reihe nach durch. Also was können wir daraus lernen? Ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft, die da drin steckt, das wissen wir vom Klima ja auch schon, es ist immer teurer, etwas wiederherzustellen und einzurichten, als es von vornherein zu schützen. Das ist, glaube ich, recht klar. Eine wunderbare Erfolgsgeschichte, wie ich finde, was jetzt vielleicht erstmal ein bisschen für Verwirrung sorgt, ist der Wolf. Das ist ja bei uns eine sehr emotional geführte Diskussion, wo ich auch nicht unkritisch bin, sage ich ganz offen. Wir sehen allerdings schon aus dem Yellowstone-Nationalpark, da hat man die in den 90er Jahren wieder ausgesetzt, dass die tatsächlich das Potenzial haben, über ihre eigene Population oder über ihre eigene Art hinaus auf den Artenschutz zu wirken, indem sie halt die Ausbreitung anderer Arten begrenzen. Gerade bei großen Wiederkäuern, die einen großen Effekt haben auf die Pflanzen, die dort wachsen. Und wenn dort Pflanzen wiederkehren können, dann kommen auch bestimmte Insekten wieder. Und so hat das quasi so eine Wirkungskette, die viel größer ist als nur, ich siedle den Wolf an und freue mich, dass da die Wolfspopulation wieder ist. Und wir sehen natürlich in Brandenburg, wir brauchen viel mehr Dialoge mit allen Stakeholdern und müssen halt alle mit einbeziehen. Ich wohne selber sehr weit draußen auf dem Land. Solange die Wölfe alle im Wald wohnen, ist es für mich unkritisch, kein Problem. Aber in der Nähe der Ortschaften bin ich dann auch kritisch und würde mich freuen, wenn da einfach ein bisschen mehr Dialog zielgerichtet geführt werden würde. Aber das sind halt diese ganz klassischen Konflikte, die es dort gibt. Und bei der Biodiversität ist halt auch noch die große Chance, wir wissen ja noch gar nicht, wie viele Arten es tatsächlich überhaupt auf dem Planeten gibt. Also gerade was im Boden alles so lebt, das ist noch weitgehend unentdeckt. Und das geht jetzt nicht nur darum, dass diese Arten einen intrinsischen Wert haben, sondern dass da auch ein unfassbares Potenzial schlummert. Also Stichwort Medikamentenentwicklung. Das sind Riesen auch Wirtschaftsfelder. Und wir machen das, wenn wir uns nicht drum kümmern, machen wir uns einfach diese Chancen schon von vornherein kaputt. Und von daher macht es schon Hoffnung, wenn man sieht, okay, in Projekten, es ist umsetzbar. Wir müssen halt Wege finden, wie, und wir müssen alle mitnehmen.
Würde mich mal interessieren, wenn ihr jetzt so in meinem Ethikgremium seid, ne, so und diskutiert, bleibt das die Diskussion, wenn du es nicht verraten darfst, mach's nicht, ne? Also wir sind ja, aber wir sind ja eigentlich alleine hier. Hört ja keiner zu. Wenn ihr so eine Diskussion über eine Firma führt, guckt man dann eher, guck mal, die produzieren Pestizide, also die kommen schon mal von der Agenda runter, das ist nicht in Ordnung. Oder weil ich finde, bei Biodiversität, ich bin ja auch Banker, ist das schon sehr komplex. Ja. Ne? Also welche Auswirkungen hat das eigentlich? Teilweise wissen wir es ja einfach nicht, weg auch gar nicht. Ja. Wie tief geht ihr da rein? Kann man das sagen? Also
wir haben eine Expertin, die Alexandra Kroll vom Ökotox-Zentrum, die da wirklich sehr tief drin ist in der ganzen Materie, gerade was auch jetzt Pestizide und Chemikalien angeht. Aber es ist tatsächlich so, wir können ja nur das beurteilen, was wir von den Unternehmen wissen. Und bei vielen Unternehmen wächst natürlich jetzt erstmal die Awareness, wie man neudeutsch sagt, dass das ein Problem ist und dass sie auch da Effekte haben auf die Biodiversität. Aber dann ist auch oft die Forderung nach der Messbarkeit, und das ist bei Biodiversität natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als bei CO2. Ja. Eine Tonne CO2 ist in Australien genauso schädlich wie in Südamerika oder Europa. Bei der Biodiversität ist das was anderes. Also wie kann man das erfassen, wie kann man es tatsächlich auch systematisch dokumentieren, und wie können wir dann den Impact, heißt das ja immer so schön, davon bewerten. Im Moment ist es tatsächlich eher so, dass wir uns die Prozesse angucken, wie wird damit umgegangen. Wird vielleicht auch versucht, bestimmte Stoffe, die besonders toxisch sind, zu ersetzen? Gibt es Alternativen? Wird dazu geforscht? Und es ist, also alles, was über den Bienenkasten auf dem Dach hinausgeht, ist eigentlich das, was wir gerne sehen wollen, weil der auch nicht unbedingt unkritisch ist.
Ja. Ja, kommt der Banker wieder immer durch. Ich würde ja jetzt gerne tiefer einsteigen wollen. Ne? So ist aber gar nicht das Plan des Gespräches. Machen wir vielleicht in dem zweiten Teil. Aber ich stelle mir das schon sehr schwierig vor, von außen zu betrachten. Ja. Wenn ja oft, und liegt ja oft an der Komplexität, ja gar nicht unbedingt am Willen, dass das Unternehmen ja selber die Folgen gar nicht beurteilen kann. Ne? Weil komplexen Lieferketten etc. Ist das ja gar nicht zu sehen. Aber bleiben wir mal bei Wirtschaft trotzdem. Du hattest, glaube ich, zitiert, 50-100% der globalen Wirtschaftsleistungen sind von Ökosystemleistungen abhängig. Ich sage, glaube ich, immer 80% der Großkonzerne sind davon abhängig, also eigentlich fast alle sind da. Warum hat man trotzdem das Gefühl, dass diese Abhängigkeit der Wirtschaft immer noch nicht so richtig präsent ist oder eingepreist ist? Oder warum ist sie überhaupt noch nicht eingepreist, vielleicht sogar?
Also ich glaube, es ist schon präsent. Ich glaube, in den Konzernen sitzen viele, viele schlaue Menschen, die durchaus in der Lage sind, diese Zusammenhänge zu verstehen. Aber wir haben zwei Probleme. Das eine ist, dass die Kosten dafür würden heute anfallen, und den Benefit, der kommt halt erst morgen. Sowas ist an einem Aktienmarkt schwierig zu verkaufen. Und das andere ist natürlich, wir haben ein ganz klassisches Gefangenendilemma. Ne? Das ist so wie im Kino, wenn einer aufsteht und feststellt, ich sehe ja jetzt viel besser, dann steht der zweite und der dritte, irgendwann steht der ganze Saal. Wir stellen dann gemeinschaftlich fest, oh, ist ganz schön anstrengend, aber wer soll der Dumme sein und sich als erstes hinsetzen, weil er sieht ja dann nichts mehr. Und genau das Problem haben wir eben jetzt mit der Biodiversität. Wenn Unternehmen anfangen, das einzupreisen, dann steigen erstmal auch die Preise für die Konsumenten. Wer auch immer Kunde ist, es wird erstmal teurer. Und dann habe ich natürlich wenig Anreiz, das zu tun. Und wir bräuchten jetzt quasi einen gemeinsamen Effort zu sagen, okay, jetzt setzen wir uns alle gleichzeitig wieder hin und können alle entspannt wieder dem Film zuschauen. Und das umzusetzen ist halt schwierig. Aber es gibt Unternehmen, die da vorangehen, und ich hoffe natürlich, dass das sehr viel mehr wird. Und da kommt natürlich den großen Unternehmen auch eine besondere Verantwortung zu, weil die natürlich den größten Skaleneffekt wieder haben. Also wenn die Großen anfangen, sich zu bewegen, haben wir tendenziell auch die größten Folgen oder die größten positiven Effekte. Und da gibt es jetzt, es geht langsam los, aber es dauert natürlich. Wir sagen immer, es ist so ein bisschen, als versucht man einem Elefanten das Tanzen beizubringen. Ja.
Bei 5/12 ist es ja einfacher, da kannst du sitzen und stehen, du störst den anderen nicht beim Zuhören. So, kleiner Slunkerer zwischendrin. Ich bin ja Freund von Zahlen im Podcast, weil ich immer gern auch zeigen will, was manche Dinge an Wirkung haben. Mhm. Und nehmen wir mal die lieben Bienen, die Bestäuber generell, die schaffen weltweit einen wirtschaftlichen Mehrwert von 577 Milliarden Euro pro Jahr, wohlgemerkt. 577 Milliarden. So, wenn wir da den einen oder anderen verlieren, Bienen sind immer wieder eine Diskussion, aber auch andere Bestäuber. Was bedeutet das für die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion der Zukunft? Kann man sich eigentlich selbst ausmalen, aber ich bin mir sicher, du hast den Punkt schon öfter diskutiert in eurem Ethikrat.
Genau. Ja, es ist klar, dass es teurer wird. Ein wunderschönes Beispiel. Es gab mal einen Supermarkt in der Nähe von Hannover, der quasi in Zusammenarbeit, ich glaube, mit dem NABU durch die Produktpalette gegangen ist und aussortiert hat, was alles von Bestäubung abhängig ist. Und es ist nicht nur das, was man jetzt so direkt identifiziert, irgendwie Obst und Gemüse, es ist natürlich auch Kaffee und Schokolade. Das wäre weg. Das glaube ich schon, genau, es ist schon ein Wunderpunkt, aber auch diverse Kosmetikmittel wegen bestimmter natürlicher Zusatzstoffe, die dann nicht mehr sind. Und insgesamt waren es 60% der Produktpalette, die einfach weg sind. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, sich das vor Augen zu führen. Und natürlich, es gibt wahnsinnig viel Forschung, was kann man mit Drohnen vielleicht ersetzen, kann man Bestäuber mit Drohnen ersetzen, das ist sicherlich technisch möglich. Ich habe auch letztens gelesen, es gibt ein Forschungsprojekt, um Kühe quasi zu ersetzen, indem man eine Maschine erfunden hat, die aus Gras Milch produziert. Das ist sicherlich eine forscherische Leistung, die man auch würdigen kann. Die Frage ist halt, warum müssen wir was neu erfinden, was es eigentlich schon gibt? Und das aber von uns nicht in so einem Maße respektiert wird, dass es einfach weiter existieren kann. Weil ich muss Bienen oder so Wildbienen, Kühe und so, muss ich nicht großartig warten, wenn ich sie vernünftig halte. Ich muss mich um sie kümmern, ich muss sie mit Respekt behandeln. Aber diese Erfindung der Natur ist ja schon da. Und die ist definitiv kostengünstiger, als alles quasi nochmal neu zu erfinden. Zumal, also jetzt so gerade bei diesem Drohnenbeispiel, wir sind ja dann wieder auf Ressourcen angewiesen, die wir brauchen, auf bestimmte seltene Erden, die da mit rein müssen. Also eigentlich ist es technisch möglich und ja, auch bewundernswert, dass es sowas gibt. Aber die Frage ist halt tatsächlich der Sinn. Also es ist eigentlich viel sinnvoller, die Dinge, die wir haben, zu schützen und mit ihnen zu arbeiten, als quasi das Rad wieder neu zu erfinden oder die Schöpfung neu zu erfinden.
Mhm. Ja, am Ende sozusagen stehen da auch Gefahren. Ne? Ich meine, am Ende haben wir immer weniger Arten, von denen ja unser gesamtes Ernährungssystem abhängig ist. Wenn davon eine von irgendeiner Krankheit, die wir vielleicht heute noch nicht kennen oder die heute noch nicht wirkt, spinnt ja auch mal über zwischen verschiedenen Dingen, dass dann sozusagen auf einmal die Lebensmittelproduktion nicht mehr funktioniert. Ne? Genau. Hätten wir ja am Ende auch bei der Massentierhaltung, ist dann auch mal eine spannende Diskussion, da ist es ja am Ende auch ein Problem. Ne? Also wie gefährlich ist denn sozusagen, kann man das in Zahlen beziffern, wie gefährlich das Thema ist, dass wir sozusagen nur noch auf wenige Rassen setzen und dass wir eben diese Massentierhaltung, sind ja am Ende nur ein paar wenige Arten, wenn die mal befallen werden. Hat man das sowas erforscht oder auch?
Das wüsste ich jetzt nicht. Also ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist natürlich, wir sehen es ja im Moment in den Wäldern, wenn da einmal ein Borkenkäfer in einer Monokultur drin ist, bis der wieder raus ist und das sich wieder regeneriert hat, sind es natürlich einfach krasse Verluste, die wir hinnehmen müssen. Mal abgesehen von dem Anblick, den man dann hat, der nicht besonders schön ist. Aber bei den Nutztieren kommt ja noch was ganz anderes hinzu. Das ist einmal der Genpool, du hast es schon angesprochen, dass die verschiedenen Rassen auf verschiedene Stärken gezüchtet worden sind. Beispiel Hühner. Wir haben Hühnerrassen, die sind fleischlastiger. Wir haben Hühnerrassen, die legen mehr Eier. Wir haben Hühnerrassen, die sind so Zwiehühner. Die kann man für beides nutzen. Wir haben Hühner, die legen unterschiedliche Farben. Es ist ja auch ein Kulturgut, was wir da haben. Das ist ja alles eine Leistung von unseren Vorfahren, die auf bestimmte Merkmale halt hingezüchtet haben. Das ist sicherlich ein Punkt. Und durch diesen Verlust des Genpools haben wir natürlich die Gefahr, dass wenn mal irgendeine Krankheit oder irgendein Defekt auftritt, dass das dann gleich alle betrifft und nicht mehr ersetzbar ist. Also verschiedene Arten, verschiedene Rassen sind halt für verschiedene Umwelteinflüsse unterschiedlich empfänglich. Also Hühner zum Beispiel auch wieder, es gibt Winterleger und es gibt Hühner, die legen tendenziell eher im Sommer. Und das sind, ja, da gibt es super viele spannende Sachen. Und allein diese Neugier darauf, auf diese Vielfalt, macht schon einfach auch, ich glaube, kulturellen Riesenunterschied. Also wenn ich Eier mit nach Zürich nehme zu meinen Kollegen, da war der erste Kommentar, den ich bekommen habe, oh, die habt ihr aber selber gefärbt. Und ich sage, nein, die kommen so aus dem Huhn, die sind schon so. Und das ist, finde ich, immer wieder so bezeichnend. Und was bedeutet das für unsere Kinder? Wir verlieren einfach diesen Ankerpunkt. Ne? Mhm. Für die ist es dann normal, Eier sind weiß oder braun und demnächst sind sie, glaube ich, im Supermarkt nur noch weiß, weil die Weißen irgendwie nochmal 0,2% produktiver sind als die Braunen.
Also.
Und deswegen wird nur noch weiß produziert, in Anführungszeichen.
Ich dachte, die Leute kaufen alle nur noch braune, aber ist eine andere
Diskussion. Ja, die sehen ein bisschen mehr nach Bio aus. Ne? Also die Braunen sind dann halt teurer, ne? Weil die nicht so produktiv sind. Und das... ja, ich weiß nicht, ich habe halt den Vorteil, ich kann das zu Hause tatsächlich im Stall erleben, was da teilweise für lustige Sachen rauskommen und auch wie unterschiedlich Hühner sein können, wie die auch von außen aussehen können. Das ist einfach irgendwo auch ein Stück Lebensqualität und ich finde das sehr, sehr schade, dass das quasi durch diese Massenproduktion auch ein Stück weit verloren geht.
Von der Hühnerproduktion bei dir habe ich heute aber nicht profitiert, wenn ich das mal so sagen darf, damit es ja keine Gerüchte
gibt. Wir haben auch gerade Geflügelfest. Also wir nicht, aber es ist die Stallpflicht und da nehme ich lieber keine Eier.
Da kann ich das verstehen. Aber das mit den Sommer- und Winterlegern wusste ich nicht. Aber ich kann mich erinnern, als Kind, meine Großeltern hatten auch Hühner und da war im Winter klar, da gibt es nicht viel. Also Eier, weil die Hühner einfach schlichtweg nicht gelegt haben. Wie will man denn sowas durchbrechen? Also jetzt haben wir, also wir sehen die Vielfalt, die hast du ja gerade sehr schön geschildert. Aber im Ende gucken wir ja auf Effizienz, weiße Eier, Stichwort weiße Eier. Wie will man denn diesen Kreislauf durchbrechen? Also irgendeiner müsste anfangen ja und sich hinsetzen im Kino.
Das stimmt. Ich glaube, man darf jetzt, das will ich vermeiden, dass das so rüberkommt, man darf jetzt die Landwirtschaft auch nicht verteufeln. Ne? Die haben eine ganz klare Aufgabe, sie stellen unsere Ernährung sicher und das brauchen wir auch. Und da machen sehr viele Leute eine sehr verantwortungsvolle Arbeit. Ich glaube, es muss so eine Symbiose wahrscheinlich von beidem geben. Also wir brauchen einfach große Flächen, die bewirtschaftet werden, um eine bestimmte Masse zu erzeugen. Aber ich glaube, der Verbraucher hat auch relativ viel in der Hand, auch mal lokal zu beziehen, auch mal rauszufahren und mal zu gucken und mal sich das anzuschauen, wie ist das denn? Landleben ist auch nicht immer nur romantisch. Ne? Also wieder beim Beispiel Hühner, beim Kükenschlupf, da geht auch nicht immer alles gut. Das kann auch sehr, sehr traurig sein. Und ich glaube, diese Naturerfahrung, das ist was total Existenzielles, weil es uns erdet und weil es uns einen Bezug zu dem Produkt ermöglicht. Jetzt wieder zurück zu den größeren Unternehmen. Die haben natürlich die Aufgabe, unsere Ernährung sicherzustellen. Und da gibt es mittlerweile auch schon gute Ansätze, wie man Sachen vermeiden oder anders machen kann. Also Stichwort Agroforst, da wird viel gemacht, dass man eben auf großen, bereinigten landwirtschaftlichen Flächen wieder Baumstreifen einzieht. Vielleicht im ersten Schritt einen geringen Ertrag hat, aber dadurch, dass die Bäume eben durch das Wurzelwerk auch wieder Wasser von unten nach oben holen, haben dann letzten Endes die Pflanzen, die oben angebaut werden, auch im Sommer wieder einen Vorteil. Ich habe durch Laub habe ich wieder einen gewissen Dünger dann auch da, wenn das abfällt. Ich habe Schatten da, dass das halt bei 40 Grad in der Sonne nicht alles vertrocknet. Dadurch kommen wieder Arten, es kommen wieder Vögel hinzu. Also da gibt es auch schon gute Ansätze, das zu tun. Es ist natürlich noch längst nicht so, dass das global schon so skaliert ist, wie man sich das wünschen würde. Es kommt auch aus der Technologie sehr viel. Ich habe letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen, dass man anstatt eben Pestizide zu verwenden, um Unkräuter zu beseitigen, dass an dem Traktor hinten ein Computer dranhängt, der mit AI quasi gelernt hat, was ist ein Unkraut und mit einem Laser quasi das Unkraut vernichtet. Also da gibt es auch schon viel Bewegung und das geht in die richtige Richtung. Und ich finde, das macht Hoffnung, dass man auch auf einer großen Skala das umsetzen kann. Was, sag ich jetzt mal, in einer dörflichen Struktur auf einem kleinen Hof passiert, das ist natürlich für ein großes Landwirtschaftsunternehmen nicht skalierbar. Ich glaube, wir brauchen aber einfach beides, um Sicherheit und trotzdem diese Nähe zur Natur für alle irgendwie bieten zu können.
Ja. Das mit der Technik haben wir uns auch auf der Messe mal ansehen können mit einem Kollegen. Fand ich sehr, sehr spannend, zumal ich ein Leben vor der Bank hatte. Und das war in der Produktion von Landmaschinen. Ja. Da waren die noch lange nicht so weit. Ja. Ne? Also da war das alles noch sehr grobschlächtig, da hat das nicht so funktioniert, dass man mit dem Laser ein Unkraut trifft. Das war undenkbar, dass sowas funktioniert. Aber du hast es gerade gesagt, da gibt es ja auch bei den großen Firmen die Ernährungssicherheit darzustellen, ist man Spagat. Bevor wir immer auf Dritte zeigen, ist es ja mal schon mal cool, bei sich selbst anzufangen. Ne? Dann gehen wir mal in unsere Gärten zurück. Du hast immer gesagt, ne, der größte Verlust der Artenvielfalt geschieht nicht im Regenwald, sondern in unseren Gärten. Was möchtest du denn dazu uns mitgeben? Denn ich glaube, viele, die hören, haben vielleicht einen Garten oder einen Balkon. Wäre ja auch schon mal eine Variante.
Ja, ich glaube, was tatsächlich ein Problem ist, ist diese ja doch stark ausgeprägte Ordnungssinn auch in den Gärten. Das muss alles sehr, naja, kurz geschoren und ordentlich.
Wembley-Fußballvasen, sage ich
immer. So ungefähr, genau. Und dann auch Bäume bitte so, dass sie möglichst exotisch wachsen. Und das kann man alles machen. Also es soll jetzt keiner sich irgendwie da verteufelt fühlen, dass man sich nicht auch einen exotischen Baum in den Garten stellen kann. Ich glaube, das Verhältnis ist halt entscheidend. Und wir haben eine Schätzung vom NABU, die eben sagt, die Summe aller privaten Gärten ist ungefähr genauso groß wie die aller Naturschutzgebiete, die wir in Deutschland haben. Und da ist natürlich ein unfassbares Potenzial. Und wenn man es mal so von außen betrachtet, ist es ja eigentlich ganz schön, wenn ich weniger im Garten mache, also weniger Ordnung halte, weniger mähe, weniger zurechtschneide, sondern das einfach vielleicht mal so ein bisschen vor sich hin wachsen lasse oder auch mal einen Totholzhaufen habe. Habe ich ja letzten Endes mehr Zeit, das zu genießen, und ich tue auch noch was für die Artenvielfalt um mich herum. Also eigentlich eine Win-Win-Situation für alle.
Ja, man gewinnt eine Menge Zeit. Also ich habe das selbst, wenn ich überlege, wie oft ich Rasen gemäht habe sonst, und jetzt passiert das so gut wie gar nicht mehr, dann die Wiese wächst.
Und ich glaube, wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt, dann auch mal zu schauen, was passiert denn da drin. Also ich finde es immer wieder erstaunlich. Wir mähen wirklich nur noch Wege bei uns in dem Rasen, damit wir halt dahin kommen, wo wir regelmäßig hingehen müssen. Aber was da im Sommer allein an Grillen drin sitzt, das ist natürlich Wahnsinn. Und das ist was, das kann man nicht kaufen. Das kann man sich quasi nur vor der Haustür selber machen. Und das ist eigentlich eine super schöne Sache. Man muss halt so ein bisschen resistent werden gegen Blicke in den Garten. Wie sieht das dann bei euch aus?
Ach so, diese Unordnung meinst
du? Diese Unordnung, ja. So geht
es. Ungepflegte. Das Ungepflegte. Dieses Unperfekte. Ja. Aber Umkehrschluss heißt ja, wenn ich das so richtig rechne jetzt, in meinen mathematischen Grundkenntnissen, wenn also jeder aus seinem Wembley-Rasengarten einen Naturgarten macht, verdoppeln wir die Naturschutzflächen in Deutschland?
Ja,
also mitmachen?
Genau, man müsste gucken, was in den naturschutzrechtlichen Bestimmungen so drinsteht, um das quasi regulatorikkonform
zu machen. Ach so, damit das genau die
Besonderheit ist. Damit das genau, aber jetzt von der Skalierung her, ja, haben wir definitiv da eine große Möglichkeit, einen positiven Effekt zu haben.
Ja. Okay, also lasst eure Gärten Natur belassen und wie auch immer wir das Ding nennen, aber die Naturflächen erhöhen sich. Ist das jetzt?
Genau. Und was man abschneidet, das kann man ganz entspannt irgendwo auf den Haufen werfen. Da kommt jemand und kümmert sich drum.
Ja, sehr schön. So, dann haben wir, lass uns mal ein Stück weitergehen. Das haben wir jetzt nicht mehr so, vielleicht doch, mal schauen, den Einfluss drauf. Thema Medikamente. Also am Ende haben Medikamente ja auch ziemlich heftige Folgen, auch auf Artenvielfalt etc. Ich glaube, du hast ein Beispiel, Diclofenac, das dürfte, glaube ich, fast jeder kennen irgendwie im Bereich. Was ist da passiert? Also vielleicht kannst du die Geschichte mal erzählen.
Genau, in den 90er Jahren wurde das in Indien und in Pakistan massiv eingesetzt, eben auch in der Tierzucht, also bei Rindern und Büffeln. Was natürlich völlig legitim ist. Warum sollen die Tiere Schmerzen leiden? Also es hat ja auch einen positiven Effekt, ne? Ganz klar. Das Problem ist nur dadurch, dass Tierkadaver in diesen Gegenden eben oft nicht, wie das bei uns ist, durch eine Tierkadaver-Entsorgungsstelle tatsächlich entsorgt werden, sind die halt oftmals einfach liegen geblieben. Ja, und das hat dazu eben geführt, dass der natürliche Zyklus eingesetzt hat. Also Aasfresser kommen halt und entsorgen dann diesen Kadaver. In diesem Fall halt oft auch Geier. Und die vertragen eben kein Diclofenac. Also das reichert sich bei denen an und die sterben dann an Nierenversagen wirklich sehr, sehr schnell. Und das hat dazu geführt, dass innerhalb weniger Jahre die Populationen von den drei dominanten Geierarten eben Pi mal Daumen um 90-95% zurückgegangen sind. Also die waren quasi fast ausgestorben. Und das hat wiederum auch einen Effekt, nicht nur, dass es schade ist um diese Tierpopulation und um den Genpool, der da verloren geht, sondern das hat eben auch ein Ansteigen von streunenden Hunden ermöglicht. Also wir hatten plötzlich viel mehr streunende Hunde, weil die natürlich von den Kadavern jetzt fressen konnten, weil weniger Geier da war,
ja,
hatten die mehr Futter. Und dadurch kam es eben auch zu einem Anstieg von Tollwutvorfällen bei Menschen. Und es gibt Schätzungen, dass bis zu 50.000 Tollwutfälle darauf zurückgeführt werden können. Also es hat dann auch einen direkten Link zu uns zurück. Und das sind Sachen, die kann man jetzt als Hersteller von Diclofenac nicht so antizipieren. Aber das ist halt quasi ein Bild dafür, was für eine große Verantwortung Unternehmen auch tragen und wir als Anwender auch tragen. Und überhaupt Rückstände von Medikamenten sind auch im Abwasser ein Riesenproblem. Und ich glaube, es ist einfach so ein Sinnbild dafür, dass wir eine Balance finden müssen zwischen dem, was ein Produkt Gutes bewirken kann und dem, was es aber Schlechtes bewirken kann. Und dass wir die Verantwortung dafür tragen, dass wir das vernünftig und umsichtig einsetzen und nicht, ja Gott, ist halt abgelaufen, dann komm ab ins Klo damit. Das ist halt in dem Moment dann ein easy fix für mein Problem, aber gesamtgesellschaftlich eben eine große Herausforderung.
Ja. Ich glaube, an der Kette, die du geschildert hast, kann man ja sehr gut sehen. Am Ende kannst du die Folgen ja gar nicht absetzen. Ne? Also keine Ahnung, welches mathematische Modell man dafür brauchte. Ich erinnere mich an den Kipppunkt, ne? Wenn die Tasse irgendwann über den Kipppunkt vom Tisch fällt. Den kann man vielleicht noch abschätzen, wenn es irgendwann passiert, aber wie die Tasse fällt und was das für Folgen hat, kann man am Ende nicht abschätzen. Und das ist sehr gut beschrieben. Auf der anderen Seite braucht man ja die Artenvielfalt auch, um Medikamente herzustellen, die wir vielleicht heute noch gar nicht erfunden haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
Genau,
man kann solche Wirkstoffe finden.
Genau, da gibt es jede Menge Beispiele dafür. Ich glaube, die meisten Antibiotika sind eben auf pflanzlicher Basis entstanden. Es gibt ein Beispiel vom Maulbrüterfrosch in Australien. Der brütet seine Nachkommen im Maul auf, beziehungsweise im Magen, und man hat da halt große Hoffnungen gehabt, aus diesem Frosch Mittel für Magenschmerzen zu gewinnen. Und der war leider ausgestorben, bevor man überhaupt so weit war und das quasi genügend erforscht hatte, um dieses Medikament daraus zu entwickeln. Ich glaube, das war aber tatsächlich eine Krankheit, die sich da ausgebreitet hatte und jetzt nicht auf menschliche Aktivität direkt zurückzuführen war. Aber es ist halt tatsächlich ein Beispiel dafür, wie schnell das gehen kann und was dann verloren ist. Also wir können das selber nicht so schnell erfinden, wie es die Natur schon quasi bereitgestellt hat.
Das gab aber eine Lösung, die hätte man kopieren können, ne? Selbst erfunden. Ja, ich sehe schon, die Zeit rennt schon wieder hier in unserem Gespräch, wenn ich so im Plaudern bin hier. Ich wollte ja auf dem Thema Mikroplastik vorbeikommen. Ja. Ne? Plastik, wissen wir alle, ein Riesenthema auf der Welt. Und du hast gerade gesagt, wie war es bei den Geiern, wo man dann die Medikamente gefunden hat. Genauso sieht man Mikroplastik überall, wo man das überall in menschlichen Körpern findet. Ne? Ich finde ja immer das erschreckende Bild, diese 5 Gramm, die wir jede Woche zu uns nehmen. Die Kreditkarte, ja, da kriege ich immer schon Panik. Ich kaue jede Woche auf so einer Karte rum.
Ja, das ist ein schönes Bild. Es gibt tatsächlich auch eine Studie von einer australischen Universität. Das ist natürlich nicht so, dass das bei jedem Menschen gleich ist. Also das ist A, eine Schätzung, da gab es auch Gegenstudien dazu. Ich glaube, wir können uns einig sein, dass wir das alle nicht wollen, dass wir überhaupt Plastik im Körper tragen. Und ob das jetzt 5 Gramm sind oder 1 Gramm, die Kreditkarte ist ein schönes Bild dafür. Und wenn man jetzt in einem Land wohnt, wo wenig Entsorgung stattfindet, viel Verkehr und da viel Reifenabrieb auch in der Luft ist oder viel Plastik auch in der Umwelt, dann sind die Zahlen sicherlich höher, als wenn man jetzt irgendwo wohnt, wo es halt weniger diese Faktoren zusammenkommen. Also es sind sich bei jedem diese 5 Gramm. Das ist ein schönes Bild, um diese Message zu transportieren. Aber ich wollte es nochmal relativieren. Ja.
Die halbe Kreditkarte fände ich jetzt auch kein schönes Bild. Ehrlicherweise macht es auch nicht besser, oder?
Macht es besser. Eigentlich wollen wir sowas gar nicht.
Ja, eigentlich am besten gar nicht. Genau, gar nicht das Stichwort. Du hast dich ja auch intensiv damit beschäftigt. Ja. Ne? Was sind die Folgen? Also Mikroplastik ist so klein, dass wir es ja nicht unbedingt immer gleich sehen. Also
das Mikroplastik sehen wir schon noch.
Dieses
Nanoplastik ist dann quasi weniger als ein Mikrometer. Und das ist tatsächlich auch so klein, dass das durch Zellwände gehen kann. Also das nehmen wir quasi aus der Luft auf, übers Trinkwasser, über die Nahrung. Und das wandert halt quasi durch den Körper. Und wir wissen da noch relativ wenig drüber. Es gibt schon Studien, die eben Zusammenhänge herstellen zu Krebs und auch Diabetes. Weniger erforscht ist es beim Thema Demenz und Fettleibigkeit. Also es gibt Hinweise, dass es eben in den Hormonhaushalt eingreift und damit eben Fettleibigkeit fördern kann. Und ja, das sind natürlich, wenn man das weiterspinnt, einfach riesige gesundheitliche Konsequenzen, nicht nur für das Individuum, sondern auch für die Gesellschaft, weil einfach dieser Anstieg dieser sogenannten Zivilisationskrankheiten dadurch nochmal einen Schub erhält. Und ja, also es ist eigentlich kein besonders schönes Bild. Und man kann schon relativ viel tun, um das zu vermeiden. Also ich persönlich, seit ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ich gucke, wenn ich einkaufen gehe, tatsächlich darauf, ist irgendwie mein Gemüse oder mein Obst irgendwie in Plastik eingepackt. Weil auch da gibt es eben diesen Abrieb. Ja. Kleidung ist auch ein Riesenfaktor. Also alles, was mit Polyester, Polyamid, diese Poly-Vorsilbe, ist ein guter Kandidat für viel Plastik. Und das geht halt auch über die Haut einfach in den Körper. Also es ist quasi überall. Man darf das jetzt auch wieder nicht verteufeln. Es hatte ja schon, es wurde ja nicht erfunden, um uns zu schaden. Es hat ja schon irgendwo auch einen Sinn und einen Nutzen gestiftet. Und ich glaube, in der Medizin möchten die wenigsten Leute ohne Plastik leben. Einfach weil es hygienisch ist, es ist unfassbar leicht, man kann alles Mögliche damit machen und für medizinische Anwendungen ist es natürlich extrem sinnvoll. Und Plastik ist auch nicht immer schlecht. Also wenn man ein Plastik hat, was langlebig ist und eine lange Zeit genutzt werden kann, auch mehrfach genutzt werden kann, ist das eine gute Sache. Es geht vielmehr um diese Einzelverpackung, die man wirklich nur hat, aufreißen, wegschmeißen und nichts weiter damit machen. Und das landet ja irgendwo, ne? Nur weil ich das in die gelbe Tonne tue, ist das ja nicht weg. Und Zweifelsfall wird es verbrannt, dann habe ich wieder jede Menge Chemikalien, die in die Luft, gehen. Das ist ja schwierig. Und ich glaube, man kann schon relativ viel tun, einfach weniger konsumieren, bewusster hinschauen, was kaufe ich da ein, bewusster Kleidung auch tragen.
Guckt ihr euch das so detailliert denn bei einem Unternehmen an? Weil also Plastik, ich habe auch mal überlegt, wo habe ich eigentlich keine Plastik im Leben? Ne? Also eigentlich berührst du ja in jeder Aufgabe, in jedem Job irgendwo. Irgendwo ist Plastik immer ein Spiel. Ne?
Genau.
Also man kannst du gar nicht ausschließen. Also nee. Bleibt nicht mehr viel übrig.
Nee, das bleibt wirklich nicht mehr viel übrig. Was man aber machen kann, man kann die Unternehmen schon genau daraufhin untersuchen, was die tun, um es zu ersetzen. Also gerade bei Verpackungen, also Einzelhandel ist halt der Klassiker. Ne? Verpackung, Transport, auch viel Plastik wird einfach produziert, damit man Sachen transportieren kann. Und wenn sie angekommen sind, dann wandert das in die Tonne. Da kann man viel schauen. Und auch wird es ersetzt, gibt es schon Bestrebungen, da irgendwie entweder das durch Papier- oder Holzfaserverbindungen zu ersetzen beim Transport. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wie man bestimmte Produkte rezyklierfähig machen kann. Also der Klassiker ist so diese Zahnpastatube. Das ist das, was jeder jeden Tag irgendwo in der Hand hat. Man denkt nicht weiter drüber nach, man nutzt die Zahncreme und danach schmeißt man das weg. Und so Zahnpastatuben sind relativ komplex vom Aufbau. Das ist jetzt nicht nur irgendwie aus einem Guss eine Sorte Plastik und danach kann ich das rezyklieren, sondern ich habe halt eine Außenhaut, dann habe ich eine Innenhaut und dann nochmal ganz innen was. Und dann der Verschluss ist auch nochmal was anderes als die andere Packung rundherum. Und das dann wieder auseinander zu klamüsern, ist ein unfassbar aufwendiger Prozess. Und da gibt es tatsächlich Fortschritte, dass diese Zahnpastatuben jetzt rezyklierfähig sind. Es ist ein kleiner Schritt, aber es ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn das eben von großen Marken umgesetzt wird, dann haben wir wieder einen großen Effekt über den Zeitraum. Von daher ist sowas begrüßenswert.
Ja, siehst du, ich muss ein bisschen schmunzeln, das wusstest du nicht, weil ich hatte ja meinen Gast, Axel Kaiser,
ja.
Der hat Zahnputztabletten hergestellt, ja. Und hat die als Lösung sozusagen vorgestellt. Und generell dann ist das Thema mit den Zahnpastatuben definitiv weg. Also falls jemand sich da ein bisschen tiefer einsteigen will, weil wir können hier leider jetzt nicht tiefer einsteigen, dann einfach in die Folge hören, kann ich nur empfehlen. Axel hat es sehr lebendig weitergebracht, rübergebracht und ist ein sehr spannendes Thema.
Also, ich habe die tatsächlich auch sehr mal zu
Hause. Du hast die auch, siehst du? Ja, ja, bei uns sind die auch in der Familie eingekehrt, seitdem Axel bei mir war. Also manchmal hilft ja dieses Sensibilisieren und das ist ja genau die Idee des Podcasts. Aber wir wollen immer positiv enden und zwei Fragen kriegen wir, glaube ich, noch hin, liebe Marlene. Also du sprichst über das Thema, über das Konzept Planetary Health als Hoffnungsschritt, ne? So, ich muss gestehen, ich habe das vorher nicht gehört. Vielleicht geht das anderen ähnlich. Kannst du uns ein bisschen was über das Konzept sagen und was ist die Hoffnung, die sich dahinter verbirgt?
Genau, also das wurde von der Lancet Commission und der Rockefeller Foundation definiert. Und es geht quasi darum, dass wir den die menschliche Gesundheit nicht isoliert betrachten. Also wir haben ja vom klassischen Verständnis, glaube ich, so diese Denke, ich bin krank, also nehme ich eine Tablette und dann geht es mir morgen wieder gut. Und diese ganzen äußeren Einflüsse, die diese Krankheit überhaupt bedingen, das ist bisher immer sehr kurz gekommen. Und dieses Konzept ist quasi der Versuch, das trans- und interdisziplinär zu verbinden, dass die menschliche Gesundheit eigentlich sehr stark abhängt von Umweltfaktoren, also von, klar, Luft, Wasser etc., aber eben auch Lärm, Reifenabrieb, Licht, von der Artenvielfalt. Und da versucht man das quasi zu integrieren, um so ein Gesamtkonzept für menschliche Gesundheit zu entwickeln. Genau, unsere Vorsitzende Tanja Krones ist da sehr bewandert auf dem Gebiet.
Ist da sehr bewandert. Kann man mit ihr darüber sprechen?
Mit Sicherheit.
Spreche ich ja wahrscheinlich live jetzt eine Einladung aus. Ja. Weil das habe ich schon mal gesehen, weil vor allem die Übersetzung, ne? Wir triesen ja das Thema jetzt gerade nur an, können wir gar nicht in die Tiefe reingehen. Ja. Aber es würde mich, weil die Frage ist ja der Übersetzung, dann wie kann man das in die Wirklichkeit übersetzen. Wie kann man das dann wirklich genau?
Ja, ich glaube, aus ökonomischer Sicht kann man vielleicht auch argumentieren, dass dann so ein bisschen diese Einsicht einhergeht, dass es in der Realität nicht so wirklich diese externen Effekte gibt. Also das ist ja ganz klassisch in der ökonomischen Theorie. Ich mache irgendwas und das hat dann einen externen Effekt auf irgendwen, der mit dem, was ich mache, eigentlich nichts zu tun hat. Also Klassiker, die Industrieabwässer, die irgendwo im Fluss sind und dann den Fischer am Flusslauf seine Existenz kosten. Und das ist vom Denken her so, das ist irgendwie extern und das hat mit dem, was ich tue, nichts zu tun. Und das ist aber nicht so, weil letzten Endes kommt es ja zu mir zurück, indem es eben auf meine Gesundheit, auf meine Lebensqualität wirkt. Und ich glaube, dass diesen geschlossenen Kreislauf zu abzubilden und zu systematisieren, ist ein extrem wichtiger Schritt. Das hört sich jetzt erstmal nur nach einer anderen schönen theoretischen Beschreibung an, aber ich glaube, dass das schon das Potenzial hat, unser Denken auch zu reformieren.
Ja, also ich denke das schon. Also in der Regel in der Medizin behandeln wir ja oft auch Symptome, ne? Also gibt es ja, in der Medizin gibt es ja regelmäßig diese Diskussion zu dem Thema. Also falls die lieben Hörerinnen und Hörer da ein bisschen tiefer rein wollen, schreibt mir, dann versuche ich da mal ein Gespräch hinzubekommen, um das Thema noch deutlich zu vertiefen.
Kann sehr empfehlenswert.
Sehr empfehlenswert. Die Hörerinnen entscheiden. So, eine Frage haben wir noch, liebe Marlene. Eine Frage haben wir noch. Wir wollen da sozusagen, wir haben auch viele Probleme heute gestriffen, deswegen wir wollen ja Positives aussenden. Also lass uns mal mit dem Gefühl eines Aufbruchs enden. Ne? Also wenn du einen Satz auf dem Plakatwand schreiben darfst heute, den jeder und jeder sehen sollte, was steht da drauf?
Be the change you want to be in others and what you want to see in others. Also sei der Wandel, den du in anderen sehen willst. Soll ich das noch erklären oder ist das quasi nur?
Den lasse ich genauso stehen. Ich glaube, er erklärt sich selbst. Dankeschön. Ist übrigens schon mal zitiert worden, ist schon mal in einer der Folgen.
Er wird tatsächlich worden. Gandhi zugeschrieben, aber ich habe gelesen, hat er nie so gesagt. Aber es ist völlig egal, wer das gesagt hat. Ich finde das extrem wichtig.
Ja, ich finde es genauso. Und ich kann mir, also mir ist das auch schon mal aufgefallen, wenn man so Zitate nutzt und versucht mal den Ursprung herzubekommen, gibt es oft mehrere Antworten. Ja. Ne? Ist manchmal gar nicht so einfach, dass es einzuordnen wird. Aber den hat man schon und den unterstreichen wir, glaube ich, alle, der bei der Aufnahme. So, aber das wird noch nicht dein letztes Wort gewesen sein in der heutigen Folge, liebe Marlene, denn wir kommen noch zu den 5x5 natürlich. Ja. Jeder Gast darf die über sich ergehen lassen, hätte ich fast gesagt. Also, die 5x5 an die liebe Dr. Marlene Maske. Ich stehe für
das Unerwartete.
Nachhaltigkeit heißt für mich:
Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals
in meinem Gemüsegarten die Entenpolizei durch Schneckenkorn ersetzen.
Folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt, lieber Enrico.
Was ist deines Erachtens das Wichtigste, wenn man einen Beitrag zur Enkeltauglichkeit der Welt leisten will?
Ja, und was ist die Antwort auf meine Frage an dich?
Sich jeden Morgen bewusst zu machen, wofür man in seinem Leben alles dankbar sein kann, diese Zufriedenheit dann auch wahrzunehmen, auch wenn nicht alles perfekt ist, und dann in den Tag zu starten mit dem Wissen, wir brauchen nicht eine Handvoll Menschen, die Nachhaltigkeit perfekt leben, sondern wir brauchen Milliarden, die es unperfekt machen.
Sehr schön. Lieben Dank, liebe Marlene. Ich hoffe, wir konnten allen Hörerinnen und Hörern so ein bisschen rüberbringen, wie breit das Spektrum einer Ethikanalystin ist. Und wir haben nur einen Teil gestreift, muss man auch dazu sagen. Und hätten wahrscheinlich noch 5 Millionen Fragen zu jedem einzelnen Thema. Also falls es welche gibt, Guckt, Marlene veröffentlicht immer wieder was, könnt da reinlesen. Ansonsten stellt mir die Frage und ich versuche, ein zweites Treffen mit Marlene Waske hinzubekommen. Schauen wir mal. Oh, es war eine Drohung. Sie findet bald nicht
nein,
so.
Nein, ich würde mich total freuen. Ich fand es super.
Sehr schön. Das war wieder die heutige Folge von 5 nach 12. Also ein Gespräch darüber, wie eng unser eigenes Leben mit dem Leben um uns herum verwoben ist. Und warum der Schutz von Artenvielfalt und natürlichen Ressourcen keine romantische Idee ist, sondern eine Frage unserer Zukunftsfähigkeit. Ein großes Dankeschön an dich, liebe Marlene. Veränderung beginnt in unseren Gärten, haben wir auch gestreift, in unseren Entscheidungen und in dem, was wir wertschätzen. Lasst uns also gemeinsam den Blick auf effektive Ansätze lenken und Veränderungen jetzt hier heute anstoßen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit Menschen, die vielleicht genau diese Impulse heute brauchen. Und wenn ihr weitere Gespräche wie diese nicht verpassen wollt, abonniert einfach meinen Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Danke für euer Zuhören und bis zur nächsten Folge von 5 nach 12. Danke.